Ja, servus meine lieben Freunde. Was ihr hier gleich sehen werdet, ist was Besonderes, denn es handelt sich um ein Video aus unserem Premium-Bereich und zwar um die Eventaufnahme der ABC-Methode. Die ABC-Methode ist eine Technik, die Erika Sander im Rahmen unseres Formats, Eventformats Praxisimpuls gehalten hat. Wir haben es aufgezeichnet und stellen euch diese Aufzeichnung jetzt 14 Tage kostenfrei zur Verfügung. Ihr findet diese Aufnahme nicht nur hier in der App, wo ihr es vielleicht jetzt gerade hört, sondern auch auf der Website der kalifornischen Terrassen, kalifornische-terrassen.de. Wir möchten euch gerne dieses Angebot machen und noch ein weiteres Angebot machen, weil wir wissen, dass der Club derzeit ein paar technische Schwierigkeiten aufweist. Hintergrund ist, wir sind mit dem Server umgezogen, damit das Erlebnis für euch noch mal ein Ticken besser wird. Und wie es manchmal so ist, bei einem Serverumzug kommt es noch zu dem einen oder dem anderen Stolpersteinchen, das wir jetzt gerade schnellstmöglich aus dem Weg räumen wollen. Aber Stand jetzt ist, dass der Club nicht für alle in dem Maße zugänglich ist, wie er es davor war. Deswegen möchten wir euch ein paar Angebote machen, um weiterhin den Clubgedanken, also diese Gemeinschaft, die Idee einer Gemeinschaft weiter aufrechtzuerhalten, auch in dieser Zeit. Das bedeutet, ihr bekommt zum einen jetzt einen Teil des Premium-Bereichs für eine gewisse Zeit kostenfrei zur Verfügung gestellt und ihr könnt euch für die Events anmelden, auch auf den kalifornischen Terrassen, also auf der Website, da es im Club gerade schwieriger ist für manche, sich dort anzumelden. Und diese Events haben wir auch wieder komplett kostenfrei gemacht. Einige wissen, dass es jetzt in der nächsten Serie der Events welche gab oder geben sollte, die kostenpflichtig sein sollten. Das wird auch der Fall sein, aber nicht in dem nächsten Schwung. Also wir haben alle Events, die jetzt anstehen, die ihr jetzt auf der Seite finden könnt, wieder kostenfrei gemacht für euch. Auch ein neues Event, das wir bislang noch gar nicht gehalten haben. Das Entscheidungsanliegen, wie man das berät. Und wenn ihr Interesse dann habt, da mitzumachen und mit uns gemeinsam weiterhin den systemischen Clubgedanken hochzuhalten, also den Austausch hochzuhalten, schaut da mal gerne vorbei. Ich packe euch einen Link in die Beschreibung und meldet euch an, wenn es zeitlich und thematisch für euch passt. Wir werden euch natürlich selbstverständlich informieren per E-Mail, aber auch hier auf den kalifornischen Terrassen, sobald der Club wieder einwandfrei funktioniert. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch viel Spaß bei der Aufnahme. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit der Erika das Event zu gestalten. Und ihr wart natürlich auch mega klasse. Ihr habt sehr viel Input gegeben und ich hoffe, dass wir das weiterhin hier gemeinsam fördern können. Wenn ihr jedoch Fragen habt, schreibt uns gerne. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in der Beschreibung. Wir sind für euch da und wir werden auch alle Anfragen, sobald sie möglich sind, die den Club betreffen, auch bearbeiten, nachträglich bearbeiten. Das heißt, wir haben alles auf dem Schirm und nichts bleibt liegen. Wir werden da dranbleiben. Habt noch ein schönes Wochenende und viel Spaß.
Denn an der BISPO und in verschiedenen, also eigentlich all unseren Weiterbildungsbereichen, die wir haben. Und deswegen komme ich da so auch immer ganz gut rum. Und ich habe so, bevor ich zur BISPO kam, eine relativ lange Zeit, also so ungefähr anderthalb Jahrzehnte, in einer Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet, habe da schwerpunktmäßig mit traumatisierten Menschen gearbeitet, eher auch komplex traumatisierten Menschen gearbeitet. Und manche von euch kennen das vielleicht, wenn man sich intensiv mit Traumatisierungen und den Auswirkungen von Traumatisierung beschäftigt, dann landet man im günstigen Fall beim Thema Resilienz. Und vielleicht habt ihr schon mal so den ein oder anderen Podcast gehört. Wir haben damit angefangen zu Resilienz, Modelle in der Resilienz. Was kann so Wirkfaktoren, die Resilienz auch stärken können, haben wir so angefangen, werden wir auch fortsetzen. Das ist etwas, was mich einfach lange schon beschäftigt und auch sehr begeistert. Und ich habe mit dem Thema Resilienz weitermachen können, als ich dann nochmal so 12 Jahre in der Unternehmensberatung tätig war, in der wir Führungskräfte und Mitarbeitende gecoacht haben. Und im Rahmen dessen es sehr häufig auch darum ging, entweder individuelle Resilienz, organisationale Resilienz, Teamresilienz zu stärken. um Menschen darin zu unterstützen, nach Möglichkeit erst gar nicht krank zu werden und oder aber wieder zu gesunden. Das war so häufig ein Thema. Naja, und so sind wir irgendwie über dieses Resilienzthema zu der Frage gekommen, ach, können wir da nicht was ein bisschen was Praktisches machen? Und es könnte sein, dass die Übung, es steht ja heute ABC-Übung an, das ist eine super simple Geschichte, eigentlich genau genommen, die aber tatsächlich, wenn man sie regelmäßig anwendet, einen großen Effekt haben wird. Manche haben sie vielleicht schon mal kennengelernt. Das ist so eine Sache, die ich heute mit euch machen will. Ich will aber einen kleinen Ausflug auch mit euch machen zum Themenbereich, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, wo diese ABC-Übungen, es gibt nämlich übrigens viele ABC-Übungen und falls jemand bei euch von euch schon mal im Rettungsdienst tätig war oder Katastrophenschutz oder Ähnlichem, da gibt es unzählig viele ABC-Übungen. Also eine von den vielen, die aber mehr auf kognitive Prozesse abzielt, werden wir heute machen. Aber wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen auch, was also wozu positives Denken, denn das wird in heute in unserem Fall die Verknüpfung sein zu dieser ABC-Übung, was es so vielleicht damit auf sich hat. Wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen, was Optimismus bedeuten kann und welchen Bedeutungswandel auch gerade in jüngster Zeit Optimismus oder so die Konzeptidee von Optimismus so angenommen hat. Und wenn wir dazu kommen nach der ABC-Übung, dann will ich euch den Anfang eines kleinen Modells vorstellen, das eher aus der kognitiven Verhaltenstherapie kommt und sich mit den Auswirkungen oder der Auswirkung von Gedanken auf das eigene Befinden beschäftigt. Also, dass ich es ein bisschen offen halten will, so ein bisschen je nachdem, wie wir so zeitlich vorankommen. Und wir möchten gerne starten mit einer Umfrage. Und zwar, eigentlich hätten wir die ja vielleicht sogar vorbereiten können als Idee für am Anfang und am Ende. Wir machen sie aber nur am Anfang. Und zwar wollen wir mal in die Runde die Frage schicken, wenn ihr euch mal so selber einschätzen könnt im Augenblick, unter dem Aspekt, halte ich mich für einen Menschen, der eher positiv denkend ist? Halte ich mich für so einen Menschen, der so ein bisschen mal so ist? Halte ich mich eher für einen Menschen, der die Tendenz hat, negativ etwas einzuschätzen oder zu denken? Und dazu wollen wir eine Umfrage starten, um mal zu gucken, wer ist denn so alles so in der Gruppe drin? Also vom Mindset ein bisschen her gesehen. Genau, und ihr seht die jetzt, die Umfrage, und guckt mal, wo ihr euch spontan einschätzen würdet.
Wo würdest du dich einschätzen?
Positiv denkend. Ich hoffe, es funktioniert bei allen. Gut.
Ist die Ergebnisse?
Ja, schauen wir uns mal die Ergebnisse an, was so der Trend in der Gruppe ist. Das könnte man natürlich schon mal im Vorfeld Hypothesen bilden. Wie ticken die Systemiker? Aha, oh, wow. Also eindeutig eher positiv denkend, 54%, das finde ich schön. Ich hoffe, dass ihr am Ende des heutigen der Reihe so, dass diese Prozentzahl noch mal ein bisschen vielleicht hochgeht. Manche so, 38% und 8% eher negativ denkend. Und das ist auch etwas, wenn ich euch jetzt genau das Gleiche, weiß ich nicht, am Wochenende zum Beispiel fragen würde oder morgens oder im Gegenzug abends, könnte das sein, dass ihr ein bisschen eine andere Einschätzung hättet, weil das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie ist so gerade meine Tagesform und vor allem in was für einer Lebenssituation bin ich gerade. Und genau damit werden wir uns heute auch ein bisschen beschäftigen, nämlich wie ich das ein Stück weit auch regulieren oder beeinflussen kann. Jetzt will ich doch mal kurz in die Runde fragen, falls jemand da mal eine Äußerung machen kann. Es hat ja irgendeinen Grund, warum ihr euch heute angemeldet habt. Ich hätte mal gerne so ein paar Äußerungen, für was ihr euch da, was war so die Interessenslage? Mag das mal jemand von euch verraten? Martin.
Wenn ich das richtig einschätze, dann ist die ABC-Methode etwas, was so ein bisschen ähnlich ist wie zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum kann ich, sage ich mal, auch meine Reaktion so ein bisschen steuern. So habe ich das für mich mal eingeordnet und ja. Ich hoffe, dass das so ist oder lass mich überraschen, ob so ist. Ne?
Ja.
Und dann würde ich mich natürlich, weil ich das ein super spannendes Thema finde für das Thema Selbstreflexion und mit Selbstreflexion oder in die Selbstreflexion reinzukommen, wenn man das nicht kann oder nicht gewohnt ist, da bin ich gespannt, wie man das mit Coaches hinbekommt. Also ich mache eine Ausbildung zum systemischen Coach und das ist so mein Interesse, wo ich denke, na, wenn das in die Richtung geht, fände ich spannend zu gucken, wie man es in die Praxis mitnehmen kann.
Super, vielen Dank. Und Nadja?
Ja, ich habe meine Ausbildung bereits abgeschlossen im letzten Jahr und aktuell befinde ich mich in Elternzeit. Aber nach meiner Ausbildung habe ich Resilienz als, also ich habe gefühlt, das ist meins, ne? Und ich habe in der Zeit einiges darüber gelesen und mich damit mehr beschäftigt. Ja, und auch den Podcast gehört von systemischen kalifornischen Terrassen. Genau, und dachte, okay, das ist die Veranstaltung. Da kann ich bestimmt ein bisschen mehr davon erfahren, auch wie man damit arbeitet. Genau.
Ja, super, dankeschön. Und Ann-Kathrin.
Genau, Ann-Kathrin, hallo. Also bei mir ist es so, ich bin Hebamme und bin so ganz neu in diesem Bereich irgendwie und mache gerade die Ausbildung zur systemischen Therapeutin und ich merke, dass ich noch gar nicht richtig den Schnall habe irgendwie so richtig. Ich warte dauernd noch, dass ich da so richtig ankomme und im Moment ist es einfach so, dass ich so ziemlich alles mitnehme, was mir gerade begegnet, weil also ich finde es total spannend und es macht mir Spaß. Ich merke nur, dass ich noch überhaupt kein richtiges Gefühl dafür. Und da warte ich noch drauf und deswegen nehme ich gerade alles mit, was mir begegnet. So.
Wow. Toll, okay. Ein Wissensstaubsauger. Alles mitnehmen, super. Okay, vielen Dank. Ich finde das auch gar nicht so selbstverständlich, sich zu äußern vor so viel Unbekannten auch. Und manche von euch kennen auch eher so das Präsenzformat und gar nicht unbedingt so das Webformat. Das weiß ich jetzt nur, weil ich manche wenige kenne aus der Gruppe. Genau. Ja, schön. Dann will ich versuchen, auch so ein bisschen darauf nochmal auch einzugehen. Ein bisschen später nochmal auch, Martin, was so dein Wunsch gewesen war, wie ich das auch vielleicht in der Praxis nutzen kann. Und damit würde ich gerne ein bisschen weitergehen und euch ich zögere gerade, weil ich hier meine Präsentation finden muss. Genau. Also tatsächlich will ich euch so einfach so ein bisschen als Anregung, weil wir jetzt tatsächlich nicht von der Systemtheorie ausgehen, sondern eher so ein bisschen andere Richtungen uns oberflächlich streifen, müsste man jetzt eigentlich sagen. Und aber um das so ein Stück weit einbetten zu können, weil die Wirkung von Kognition und Gedanken und das Nutzen dessen auch, das haben ja ganz unterschiedliche Richtungen sich zu eigen gemacht. Und vielleicht habt ihr, jetzt geht das wieder nicht, warum? Wir haben gerade Technik. So. Ah, gut. Okay. Ihr habt wahrscheinlich alle mal von Abraham Maslow von der Bedürfnispyramide gehört. Etwas, glaube ich, was man in den unterschiedlichsten Studienrichtungen, Ausbildungen und so weiter irgendwann gehört hat. Aber tatsächlich hat der Maslow, war eigentlich einer derjenigen, der ganz früh, schon in den 50er Jahren, sich mit ja so einem Vorläufer von positiver Psychologie auseinandergesetzt hat. Und der Seligman hat das in den 90er Jahren nochmal so ja vertieft, ist eigentlich auch so ein bisschen damit auch assoziiert worden später. Und hat sich damit beschäftigt, mit Glücksforschung und damit, was Wohlbefinden und auch Glücksgefühle, positives Erleben, was das für eine Bedeutung hat auf der einen Seite, zum anderen aber auch, wodurch das so gefördert werden kann. Und was der Seligman zum Beispiel herausgefunden hat, ist, dass selbst wenn Menschen jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal so, die Optimisten per se sind, trotzdem tatsächlich eine optimistischere Haltung oder auch einen zuversichtlicheren, optimistischeren Denkstil trainieren können. Und das war eigentlich so ein bisschen so ein Durchbruch, diese Feststellung. Weil das bedeutete, okay, wir können etwas mit bestimmten Interventionen bewirken. Das bedeutet aber nicht, und das soll auch nicht auf die Idee bringen, dass es um sowas Oberflächliches geht, wo man dann so irgendwie so, ach, da hat man so mal eben irgendeinen Gedanken und dann ist so meine innere Haltung direkt verändert. Das ist natürlich Quatsch. Es braucht Zeit, aber es zeigt auch, dass Menschen, die sagen wir mal, so ein bisschen negativer eingestellt sind oder sich sehr hoch belastet vielleicht fühlen und aufgrund dessen auch eher, ihr habt vorhin ein Glas vielleicht gesehen, vor eurem inneren Auge, also das Glas eher halb leer sehen, dass die daran arbeiten können, zu einer etwas zuversichtlicheren, optimistischeren Haltung zu finden. Aber warum ist das vielleicht eben interessant oder wichtig? Da gibt es so verschiedene, und mehr als ich jetzt benenne, auch Forschungsrichtungen, die sich so damit beschäftigt haben, eine optimistische Haltung oder auch ein positives Denken in Menschen fördern kann und in welchen Situationen sie das vielleicht auch hilfreich ist. Und einer, ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht mal was von dem gehört habt, ich frage es mal direkt in die Runde, hat mal jemand was von Viktor Frankl und der Logotherapie gehört? Ja, da sehe ich so einige Nicken, schön. Der Viktor Frankl, der ist ein sehr beeindruckender Mann, für die, die denn von ihm vielleicht noch nichts gehört haben sollten, der eine sehr bewegende Lebensgeschichte auch hat, weil er als jüdischer Psychiater und Psychotherapeut in den 40er Jahren in Wien lebend zusammen mit seiner Familie in das KZ gekommen ist und auch als einziger das KZ überlebt hat. Und der Viktor Frankl hat die KZ-Zeit so ein Stück weit, und das war wahrscheinlich einer seiner Bewältigungserfolge auch, genutzt, um Studien zu machen. Und tatsächlich hat er sehr bahnbrechende Beobachtungen gemacht, wie hilfreich und überlebenswichtig es für Menschen gewesen war, Glauben und ein Sinnerleben aufzubauen und zu entwickeln und das auch gemeinsam mit anderen zu teilen. Die Logotherapie, die er später entwickelt hat, Logos ist im Griechischen der Sinn, ist dann auch sehr bekannt geworden, ist in Österreich ein bisschen bekannter und auch etablierter als in Deutschland. Und der Viktor Frankl hat praktisch die Theorie aufgestellt, in der Praxis bei ihm auch sehr erprobt, dass es entscheidend ist für die Bewältigung von hochgradig belastenden Situationen, ob ich in irgendeiner Weise in etwas einen Sinn erleben kann und ob ich eine Überzeugung entwickeln kann darüber, dass es ein Weiter gibt, also eine zuversichtliche Haltung geben kann. Er selber hatte das. Einer seiner Überlebensstrategien war tatsächlich, dass er von Anfang an die Erwartung tatsächlich hatte oder das Vorhaben hatte, dass er nach dem Holocaust der Welt davon berichten wird, was er dort beobachtet und erforscht hat. Und indem er genau das gemacht hat, hat er antizipiert, der Holocaust wird ein Ende haben. Und allein dieser Wirkmechanismus, der ihm dann mit der Zeit auch deutlich wurde, das hat er dann später erforscht und eben in seinem therapeutischen Konzept etabliert und damit die Bedeutung auch von einer gewissen zuversichtlichen Haltung herausgearbeitet. Und vielleicht haben manche von euch, da würde mich jetzt auch ein Nicken interessieren, mal von Emmy Werner gehört, der Resilienzforscherin. Ja, vielleicht manche, die auch mal mit Kindern gearbeitet haben, die haben manchmal mehr, haben das schon mal so gehört. Emmy Werner, die in den 50er Jahren eine Langzeitstudie gestartet hat und fast 700 Kinder, die zur Welt kamen, 40 Jahre lang beobachtet hat und in ihrem Reifungsprozess begleitet hat und das Vorhaben hatte, herauszufinden, was vielleicht Faktoren sind, die Kinder und dann später Erwachsene besonders stark machen und dafür vielleicht gut ausstatten, mit schwierigen Lebenssituationen konstruktiv umgehen zu können. Und ein Resilienzfaktor, den sie retrospektiv bei resilienten Kindern und später auch Erwachsenen beobachtet hat, war eine optimistische Grundhaltung. Da sind tatsächlich auch Kinder schon bereits sehr unterschiedlich. Und das war einer ihrer Entdeckungen neben natürlich anderen Resilienzfaktoren. Und der Antonowski, bitte nicken, der die Lehre der Gesunderhaltung gegründet hat, genial ja eigentlich. Manche schon mal haben da von ihm gehört. Der Antonowski hat einfach mal sich erlaubt, die Frage anders zu stellen. Wir sind in unserem Gesundheitssystem ja sehr auf Pathologie bezogen. Wir Systemiker nicht, aber die Gesundheitswelt ist es, weil die Krankenkassen sonst nicht zahlen. Das heißt, wir gucken so ein bisschen, was sind die Defizite, die Störungen und wie kann man die behandeln? Und der Antonowski hat einfach gesagt, so ein Quatsch. Lass uns doch mal anders fragen. Wieso bleiben eigentlich Menschen oder aufgrund von was bleiben Menschen gesund, obwohl sie vielleicht auch genauso widrige oder herausfordernde Lebenssituationen haben wie andere Menschen, die aber krank werden? Und da hat er so verschiedene persönliche oder personale Schutzfaktoren in Forschungen rausgefunden. Und einer war optimistischer Denkstil. Und dann eben Seligman mit der positiven Psychologie. Das heißt, so diese Idee, also Optimismus könnte etwas sein, was uns stärkt, was uns vielleicht auch gut ausstattet, um mit widrigen Umständen umzugehen, haben verschiedene Forschungsrichtungen praktisch untersucht. Ein bisschen später heute werden wir nochmal darüber sprechen. Das Konzept oder die Betrachtung auch von Optimismus hat so ein bisschen Wandlungen angenommen und wird auch teilweise ein bisschen kritisch gesehen und dazu will ich später noch kommen. Davor aber möchte ich euch gerne in eine Kleingruppe schicken, wenn du das machst, Kevin. Und zwar, bevor ihr das macht, ich will euch zu der Frage in eine Kleingruppe schicken, vielleicht einfach so zu dritt, mal so 10 Minuten und ihr könnt euch mal so ein Glas vorstellen, das bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist und euch fragen, okay, was macht denn so den Unterschied aus zwischen der Betrachtung? Das Glas ist halb voll versus das Glas ist halb leer. Und was könnte durch die Betrachtung, das Glas ist halb voll, gefördert werden und was könnte durch die Betrachtung, das Glas ist halb leer, gefördert werden? Und vielleicht gibt es irgendeine Essenz in eurem Austausch und die bringt ihr bitte mit ins Plenum. Gibt es noch eine Frage dazu? Nein? Gut. Dann schicken wir euch mal mit halb voll und halb leer in die Kleingruppe 10 Minuten, dass sie zu dritt zusammenkommen. Und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Und mit Essenz, bitte. Mich würde interessieren, was gibt's eine Essenz, die ihr aus eurem Austausch gerade mit den anderen teilen wollen würdet? Was habt ihr festgestellt, vielleicht Übereinstimmungen, Unterschiede in Bezug auf halb voll, halb leer und was es bewirken könnte? Martin?
Ja, also wir haben so ein paar Dinge zusammengetragen. Die anderen können gerne ergänzen, wenn ich was vergesse. Aber Glas voll steht so ein bisschen erstmal natürlich für die positive Einstellung. Vor allen Dingen aber auch, dass man aktiv im Erleben ist, ne, und eigentlich auch so nach vorne gerichtet ist und nicht schon ein Resümee zieht und nach hinten guckt. Ne, also man, das wäre dann bei dem leeren Glas eher so ein Thema, wo man schon Gedanken an das Ende hat, wo man schon ein Resümee zieht, wo man quasi nicht mehr aktiv im Erleben ist. Ne? Wir haben uns so eine Party vorgestellt. Ne? Und wenn man da ein halbvolles Glas hat, dann hat man schon ja vielleicht eine Mangelerscheinung, macht sich schon Gedanken, wo man das nächste herbekommt und bekommt vielleicht gar nicht mehr mit, was gerade um einen rum so passiert. Ne? Und das Glas halb voll ist dann eher aktiv im Erleben, nach vorne gerichtet, keine Mangelerscheinung. Kam so ein bisschen die Anmerkung als Resümee, vielleicht zu sagen, defizitorientiert versus wachstumsorientiert.
Ah, wow, interessant. Wow, das habt ihr in 10 Minuten alles diskutiert. Ich bin beeindruckt, wow. Ja, vielen Dank, Martin. Und Christian hat sich auch gemeldet mit einer Essenz aus seiner Gruppe.
Ja, richtig. Also wir hatten uns darüber unterhalten oder unser Gedanke war dann letztendlich, wer sieht das Glas? Sprich, die Person halt, was jetzt der Martin super gut gesagt hatte, was geht in mir vor? Und habe ich die Vorurteile oder habe ich einen guten Tag und so weiter? Also wie gesagt, das Individuum, davon ist es für mich erstmal abhängig. Wer sieht's, ja.
Wer sieht es? Ja.
Genau.
Ja, vielen Dank.
Gern.
Auch ein Aspekt. Und Christoph?
Ja, wir haben es nicht so sehr selbstreflektierend gemacht. Also wir haben es halb volle Glas, ist eher positiv. Man könnte es vielleicht übersetzen auch mit einem Kompliment, also dass man so diese Komplimentebene hat. Ein halb leeres Glas, da ist etwas weg, da fehlt was. Das muss beseitigt werden, der Mangel muss beseitigt werden. Oder dann eben auch bei der Überlegung der Integration halb und halb, so ein bisschen Antonowski, krank und gesund oder und gleichzeitig oder von allem ein bisschen. Mhm. Und dann eben aber auch die Überlegung, wenn es halb leer ist, ein halb leeres Rotweinglas ist was Schönes, zwar habe ich was Schönes getrunken, es hat geatmet, ich habe mich wohl oder ich fühle mich wohl dabei. Aber eben auch gerade aus Peking kam die Überlegung, dass man oft auch in der Konsumgesellschaft sich aufhält, wenn etwas halb leer ist, vom Gefühl her halb leer ist, da muss es gegengesteuert werden, da muss dafür gesorgt werden, dass der Mangel weg ist. Und das wiederum macht ja den Konsum aus. Also ich bekomme gesagt, es ist etwas halb leer, also muss ich es auffüllen, kaufen oder irgendwas tun. Also die Essenz, voll, wird gerne hingenommen, leer will aufgefüllt werden, wobei eben doch beides irgendwo auch gleichzeitig da ist, wie bei krank und gesund, wie Leid und Glück und so weiter.
Wow. Das. Wow, danke schön. Und Gabriele?
Ja, wir haben auch beide Seiten beleuchtet, von dem Halbvollen und dem Halbleeren, ist ja offen, ist ja auch eigentlich offensichtlich. Also erstmal das Positive, dass man auch was man braucht, um ein halbvolles Glas wertschätzen zu können, nämlich sowas wie Dankbarkeit, Wertschätzung von kleinen Dingen im Leben sicherlich und gleichzeitig überhaupt eine Form von Bewusstsein für das, was im eigenen Leben enthalten ist. Es gibt viele Menschen, die haben das ja so gar nicht. Und dann haben wir die andere Seite aber auch besprochen, dass wir auch so ähnlich wie mein Vorredner dachten, dass es ein wunderbarer Impuls sein kann, aktiv zu werden, nachzuschenken, bis das Glas wieder voll ist in irgendeiner Form und aktiv zu werden und das so auch, dass es so auch wirken kann. Ne? Vielleicht können die anderen mich noch ergänzen, wenn ich was vergessen habe.
Ja, super, vielen Dank. Wie so eine Aufforderung zur Selbstwirksamkeit. So ein Stück weit. Mhm. Ja, das ist spannend. Also, dass ihr so ein bisschen eine Unterscheidung macht zwischen was vielleicht eher ressourcenorientierten und etwas eher defizitorientiertem, etwas, was mehr nach innen und hinten und zurückgeht und etwas, was vielleicht eher nach vorne geht. Aber beides könnte auch ein Einladungsaspekt sein und ist auch die Frage, wer betrachtet das Glas. Ich weiß nicht, vielleicht haben manche früher auch mal so in der Gastronomie gejobbt. Ich habe lange in der Gastronomie gejobbt und ich musste gerade bei einem Beispiel, was ihr hattet, daran denken, Wir gehen tatsächlich bei dieser Formulierung halb voll, halb leer tatsächlich davon aus, als müsste es voll sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel jemanden Rotwein einschenkt, wäre es ein eklatanter Fehler, es voll zu das Glas voll zu schütten, weil sich dann das Aroma des Weines nicht gut entfalten könnte im Glas. Also auch ist nicht vielleicht nicht nur eine Frage, wer es betrachtet, sondern auch, was ist der Inhalt vom Glas. Ein Stück weit. Genau, aber das wollte ich bewirken, so ein bisschen da so rumzuspielen. Und Steff hat auch noch was.
Ja, der letzte genannte Aspekt hat uns auch beschäftigt. Und zwar, weil dieses Glas einfach wie ein Weinglas aussieht, das auf gar keinen Fall voll gefüllt wird. Ja. Deshalb ist es eigentlich nicht halb voll, sondern voll, zumindest auf dem Bild.
Ja.
Und ja, und dass natürlich der Wert des Inhalts auch wichtig ist. Es könnte ja auch ein negativ besetzter Inhalt sein, den man loswerden will und der runter muss und irgendwie total schlecht schmeckt und eklig ist.
Ja, also auch der Inhalt, was ist überhaupt drin, könnte der Fokus sein. Schön. Aber dass ihr seid Systemiker, das ist wunderbar.
Ja, gleichzeitig konnte Kleiner eigentlich so richtig was in einer realen Situation darüber sagen, glaube ich. Also das ist wirklich mehr so ein Konstrukt, ein metaphorisches Konstrukt, mit dem wir darüber nachdenken. Aber wer denkt sich denn schon, wenn er da hockt, oh, jetzt ist mein Glas aber halb voll oder halb leer. Es steht immer für irgendwas. Also es gibt eigentlich gar kein, das reale Glas gibt es gar nicht mehr, das ist abgelöst worden.
Ja. Ja, es ist einfach mehr, wird eher als Metapher verwendet für eine bestimmte Blickrichtung oder für eine bestimmte Haltung auch. Mhm. Ja, spannend. Toll, vielen Dank für die Rückmeldung. Gibt es noch eine Essenz? Nicht, dass jemand übergangen wird? Nicht. Okay, super. Dann will ich mal weitergehen, so ein bisschen mit der Frage, ich hatte das vorhin angedeutet, also das ist jetzt wirklich so ein bisschen so drüber gestriffen, aber einfach für euch vielleicht als Anregung und vielleicht habt ihr auch schon mal so Unterschiedliches gehört. Ich hatte das vorhin so angedeutet, dass so das Konstrukt, es ist letzten Endes eben, wie ihr eben ja auch schon selber gesagt habt, es ist ja einfach eine Konstruktion. Auch Optimismus ist erstmal einfach eine Konstruktion. Und da gibt es große Bedeutungswandel-Tendenzen. Und eine Sache ist, dass Meta-Analysen tatsächlich gezeigt haben. Also Meta-Analysen sind ja Analysen, also Studien, wo Studienergebnisse von größerer Anzahl ausgewertet werden und geguckt wird, gibt es da irgendwelche Übereinstimmungen. Und da wurde tatsächlich festgestellt, dass Menschen, die so einen eher optimistischen Denkstil haben, scheinbar einmal eine höhere Leistungsfähigkeit haben, möglicherweise, weil sie sich einfach sehr gut motivieren können auch. Das andere aber, und zum Beispiel ganz gut Sinn erleben, aufbauen können. Das andere aber auch, dass sie tatsächlich eine stabilere Gesundheit letzten Endes haben und möglicherweise ein Stück weit auch damit in Zusammenhang stehend eine höhere Lebenserwartung. Das finde ich dann schon so einen interessanten Aspekt. Und dass scheinbar Menschen, die so einen eher optimistischen Denkstil haben, schneller sich von Erkrankungen erholen. Das wäre jetzt schon fast ein Resilienzaspekt als Menschen, die so eher so ein bisschen negativ unterwegs sind. Und dass scheinbar auch viele Menschen, die also im Vergleich zu denen, die nicht so einen optimistischen Denkstil haben, ein besser funktionierenderes soziales Netz zum Beispiel haben. Auch etwas, was, wenn man irgendwie in Schwierigkeiten kommt, etwas sehr Entscheidendes sein kann. Das ist so etwas, womit man lange fein war und gesagt hat, ja, und das bekräftigt auch so ein Stück weit, dass so ein optimistischer Denkstil jedem Menschen guttun kann. Es hat dann aber so ein bisschen so eine Tendenz gegeben, die ist auch gerade so in der Pandemiezeit übrigens aufgekommen und auch so ein Stück weit etabliert worden. Und da kippte ein bisschen so die Idee von Optimismus, nämlich, dass es so ein Stück weit so ein eine Gegenbewegung zu wir sind alle sehr belastet und es ist alles irgendwie so ein bisschen schwierig gab, die sich darin äußerte. fast schon ein bisschen zwanghaft, alles, was mit belastenden Gefühlen verbunden ist, wegzuschieben. Also als gäbe es das nicht. Und eigentlich eher in sowas Zwangsoptimistisches hineinzugehen. Und da hat man festgestellt, okay, das ist nicht mehr authentisch und das andere ist auch, es gehört zum Leben, dass es ganz unten ein ganz unterschiedliches Spektrum an Gefühlen, aber auch Gedanken gibt und geben können dürfte. Und aus konstruktivistischer Sicht können wir sowieso gar nicht sagen, was ist eigentlich überhaupt gut und schlecht. Hat alles erstmal so seine Berechtigung und seinen guten Grund. Und dass, wenn das aber so weggedrängt wird und das so zwanghaft in Anführungszeichen so gut gelaunt, alles in Ordnung, alles okay, alles läuft, von der Haltung her sein soll, dann hat man gesagt, das hat sowas von Toxic Positivity und das ist nicht mehr die Idee von optimistischem Denkstil und optimistischer Grundhaltung. Und das wurde so vor allem von einer Professorin oder einer Dozentin von der Universität Konstanz untersucht, gerade auch bei Jugendlichen und jüngeren Menschen, die so über soziale Netzwerke sich sehr miteinander austauschen und wo sie so beobachtete, dass es so ein Stück weit zu so einer Verflachung und so einer Übergeneralisierung optimistischer Lebenseinstellung oder Haltung auch kam, was dann eher zu sowas vielleicht ein bisschen Oberflächlichem führt, aber auf jeden Fall auch Authentizität wegnimmt und scheinbar das Verbot auch ein bisschen beinhaltet. Man darf sich nicht auch mal ein bisschen schlecht fühlen oder es darf eigentlich nicht wirklich auch was mal schief gehen. Und dann gab es auch so eine Tendenz, die gesagt hat, positiv, zu positiv ausgerichtete Menschen, die zu optimistisch sind, die haben eine rosa Brille. Da sagen dann viele wiederum, naja, rosa Brille ist erstmal einfach rosa Brille und bedeutet nicht, dass ich per se irgendwas beschönige zum Beispiel, sondern wenn ich sage, das, also streng genommen, das halb leere Glas ist vom Inhalt her gesehen genauso gefüllt wie das halb volle Glas. Gabriele.
Ja, ich habe mich nur gefragt, an dem zweiten Punkt steht Konstruktivismus. Es gibt keine positiven oder negativen Gefühle. Kannst du dazu einen Satz sagen?
Ja, also aus konstruktivistischer Sicht würden wir jetzt auf jeden Fall sagen, ich kann gar nicht diese Bewertung machen, dass es ein negatives und ein positives Gefühl gibt. Weil, also ich kann natürlich für mich vielleicht sagen, für mich fühlt sich etwas gut an oder nicht so gut an. Aber zunächst einmal hat ja jedes Gefühl seine Berechtigung und auch seinen guten Grund, warum es überhaupt da ist. Also nehmen wir mal zum Beispiel Angst. Menschen, die zum Beispiel nicht fähig sind, Angst zu spüren, haben unter Umständen eine erhöhte Risikobereitschaft und damit auch eine erhöhte Verletzungsgefahr zum Beispiel. Also Angst hat zum Beispiel eine Signalfunktion. Hat man aber Angst, fühlt man sich nicht wohl damit. Würde also wahrscheinlich eher sagen, das ist nicht gut. Ich fühle mich nicht gut damit, Angst zu haben. Und das wurde so ein bisschen aus einer bestimmten Richtung kommt, teilweise so unterstellt, dass so eine optimistische Haltung vielleicht damit einhergehen könnte oder ein übertriebenes, positives Denken damit einhergehen könnte, dass eher negative Gefühle nochmal ein bisschen negiert und weggedrängt werden, weil der Fokus immer so auf dem Positiven liegen muss. Und aus konstruktivistischer Sicht würden wir in Frage stellen, wie definiere ich positiv und negativ?
Also eher kontextuell fassen dann das Gefühl.
Genau. Also es käme auf den Kontext an, es kommt auf den Menschen drauf an. Also jeder hat da so seine Konstruktion. Aber wir haben ja nicht, wir können nicht alle sagen, für alle Menschen gilt, dass das oder das ein negatives Gefühl im Sinne auch, das ist schlecht. Gibt. Es ist zwar vielleicht, fühlt sich nicht gut an, da kommt dann das Negativ her, aber es hat ja seine Berechtigung, dass es da ist. Das ist so ein Stück weit damit gemeint. Und dann, vielleicht habt ihr das so in manchen sozialen Netzwerken in der letzten Zeit beobachtet, dass, also mir fiel das so auf, deswegen hatte ich das nochmal so aufgegriffen, das ging ja lange Zeit so Diskussionen so über Narzissmus und in Verbindung damit kam auch so ein Begriff, nämlich das Overconfidence auf, also die Gefahr auch der Selbstüberschätzung, also dass praktisch eine optimistische Haltung in ein Extrem gebracht wird und Menschen im Zuge dessen sich auch selber überschätzen und damit vielleicht auch ihre Ressourcen nicht mehr so realistisch einschätzen oder ihre Kompetenzen etwas überschätzen und sich damit auch so ein bisschen ja vielleicht auch entfernen von der Konstruktion in dem Moment anderer. Sodass so verschiedene Begrifflichkeiten auch auftauchen. Und wenn wir zum Beispiel, manche Systemiker beschäftigen sich ja auch mit NLP und die zum Beispiel haben das so aufgegriffen, dass sie gesagt haben, ja, mit Positivdenken ist es okay und Gefühle, aber das Leben ist bunt und komplex und da gehört die ganze Palette auch so dazu. Und wir wollen den einzelnen Unterschieden auch so ihre Bedeutung geben. Und jetzt möchte ich euch mal als Vorbereitung tatsächlich für unsere ABC-Übung gleich, bevor wir gleich aktiv werden, Folgendes bitten. Wir machen gleich so einen Wasserfall-Chat. Das heißt, wenn ich gleich das Go gebe praktisch, dann möchte ich euch bitten, ein Wort oder Begriff in den Chat reinzustellen, also loszuschicken. Und zwar möchte ich, dass ihr mal so guckt, so in euch geht und mal so ein bisschen nachspürt, gibt es irgendein in euren Augen schönes Wort, ein Wort, was euch wirklich vielleicht auch aufgrund des Lautmalerischen gut gefällt. Das muss jetzt gar nichts mit dem zu tun haben, was wir jetzt so hier gerade besprechen. Es könnte ein positiv besetzter Begriff sein. Es könnte ein Name sein, der euch gut gefällt. Irgendein Wort, ein Begriff, der euch ein Wohlbefinden macht, der euch gefällt. Und also nur einen. Und genau, das können wir stoppen. Und dann geht mal in euren Chat und schreibt den vielleicht, ohne ihn abzuschicken, schon mal rein. Ein schönes Wort, ein positiv besetztes Wort, ein schönes Klang, ein Wort, das einen schönen Klang hat für euer Empfinden. Gibt's jemand, der noch sucht? Ja. Okay, noch nicht losschicken. Aber das ist schon mal ein sehr schönes Wort. Hatten wir direkt eine Metapher. Okay. Dann auf die Plätze, fertig, los. Ui, wow. Hey, ach, wie schön. Zaubernd blauer Himmel, Selbsterkenntnis, Sonne, Zeit streichen lassen, Abenddämmerung. So viele schöne Wörter. Blume. Schaut euch mal die Wörter, diese vielen wunderbaren Wörter an und lasst mal einfach diese auf euch wirken und beobachtet mal so ein bisschen, was das für einen Effekt hat, wenn ihr diese ganzen schönen Wörter, die wohlklingend sind oder mit etwas Angenehmen verbunden sind, was das für einen Eindruck hinterlässt. Schöne Wörter, echt. Was macht denn das, wenn ihr diese auf euch wirken lasst? Elisa.
Mir kam da jetzt gleich so ein Bild in den Kopf, als ich mir das durchgelesen habe, von so einer Blumenwiese mit Sonnenstrahlen und Regenbogen und allem, was hier so erwähnt wurde. Und ja, das hat schon so ein Gefühl der Wärme und des Wohlbefindens einfach erstmal ausgelöst.
Ja, wow. Danke, Elisa. Und Gabriele?
Also ich habe bei den Wörtern eher Bewegungen gesehen, also Richtungen. Also manches hat sich geöffnet, manches war auf einer Ebene, manches senkte sich. Ich war wahrscheinlich auch eher Abenddämmerung und Sonnenaufgang, was weiß ich, das ist ganz offensichtlich. Aber das ging mir auch mit anderen Wörtern irgendwie so. Und ich hatte so ein schwingendes Erleben, ja.
Ah, wow. Aber es entstehen so direkt Bilder und auch Bewegung. Wow. Danke, Gabriele und Andrea.
Also bei mir war das auch so, dass direkt irgendwelche Bilder aufgekommen sind. Auch, es ist ja wirklich viel mit blauem Himmel und Sonne und so eine positive Grundstimmung irgendwie. Das eine. Dann finde ich es ganz spannend, dass ich habe das Gefühl, das geht alles irgendwie so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, obwohl es ja eigentlich erstmal nur um das Wort an sich ging, also so den Klang des Wortes, aber so das, was ich jetzt zumindest damit verbinde, passt das irgendwie alles so ganz gut zusammen. Also so auch Ruhe und Frieden und Sonne und Sonnenaufgang, blauer Himmel, Blumen, genau, finde ich ganz spannend. Mhm.
Danke. Das ist eine interessante Beobachtung. Ja, schön. Ihr habt jetzt gerade eigentlich so eine Vorübung gemacht zu nämlich dem, worum es heute geht, der ABC-Übung. In einer gewissen Weise habt ihr das gerade schon gemacht, ohne dass es um ABC ging. Und damit möchte ich euch mal diese ABC-Übung ausprobieren lassen. Und das kann ich, glaube ich, so sagen. So, also ihr habt eure Liste A, B, C, D, E, F, G. Und ich möchte euch gleich bitten, eure Kameras auszumachen, solange ihr die Übung macht. Und nehmt euch einen Moment bitte Zeit und versucht mal pro Buchstabe einen Begriff zu finden, den ihr entweder neutral findet oder noch besser positiv findet. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Situation sein, ein Land, ein Name, ein Zustand. Also genau das, was ihr eben im Wasserfall-Chat hattet. Aber Bedingung ist, also zum Beispiel Abendröte, wir hatten gerade im Chat Abenddämmerung für A, B, ich nehme gerne Birne, weil ich die gerne esse, C, und dann geht ihr weiter, bis ihr von A bis G jeweils ein Wort habt pro Buchstabe. Und ihr könnt gerne, während ihr das auflistet für euch, die Kameras ausmachen und macht sie bitte wieder an, wenn ihr diese Begriffe gefunden habt. Falls ihr bei einem Buchstaben so ein bisschen Schwierigkeiten habt, was zu finden, dürft ihr auch gerne eine Fremdsprache wählen. Hauptsache, der Buchstabe steht am Anfang. Oder ein Name, der euch gut gefällt. Den versucht so allmählich zu einem Ende zu kommen. Ist nicht entscheidend, ob alle Buchstaben gefüllt sind. Geht mehr um den Effekt. Okay. Die, die bereits fertig sind, möchte ich gerne mal fragen, habt ihr etwas beobachtet, während ihr das gerade gemacht habt? War irgendwas, was euch beschäftigt habt? Ist euch irgendwas aufgefallen, während ihr gesammelt habt?
Ja, so eine, weiß nicht, wie tragfähig die Beobachtung ist, aber als ich da mal ein bisschen überlegen musste und mir einfach partout nichts eingefallen ist, dann war ich sehr erfreut drüber, als mir doch was eingefallen ist. Und dann ging es auch mit einem Lächeln wesentlich leichter weiter.
Ah, oh, das ist ja interessant.
Ja.
Ah, das ist ja eine gute Beobachtung. Ja, schön. Und Martin?
Naja, ich habe einfach an positive Erlebnisse gedacht.
Ja. Ja.
So, also Erfahrungen, Erlebnisse, ja.
Und ja.
Dann einen Begriff dazu gesucht.
Ja. Schön. Und die sind dir offensichtlich auch eingefallen. Ja. Ah, das ist schön. Mhm. Also ihr habt vielleicht teilweise schon so ein bisschen was dafür tun müssen gerade. Es ist vielleicht nicht unbedingt so automatisch ein Begriff gekommen, aber es ist mit der Zeit vielleicht einer gekommen oder bei dem einen oder anderen Buchstaben leichter oder weniger leicht. Und vielleicht habt ihr auch so einen Weg gefunden, wie zum Beispiel, ich denke an positiv besetzte Situationen oder ich zauber mir so innerlich so ein Lächeln und dann verändert sich auch etwas und mein Fokus verändert sich vielleicht auch und was mir gerade so alles einfällt. Was ihr jetzt gerade gemacht habt, war eine Variante der ABC-Übung. Und ihr seht eigentlich gar nichts so großartig Schwieriges oder Aufwendiges. Und diese Übung ist entwickelt worden, um Menschen darin zu unterstützen, zum einen, wenn Sie diese Übung tatsächlich kontinuierlich machen, womit gemeint ist, 4 Wochen lang jeden Tag. Und wenn man das 4 Wochen jeden Tag macht, dann fängt sich an, etwas zu verändern. Bei den meisten Menschen, nicht bei allen. Wir sind ja nicht so linear unterwegs. Und was aber tatsächlich passiert, ist ein bisschen das, was ihr beide gerade so beschrieben habt, nämlich, dass die Aufmerksamkeitsfokussierung auf Momente, die positiv besetzt sind, leichter fiel, schneller ging und auch unter Stress möglich wurde. Und das ist ein Stück weit ein Ziel. Also es gibt 2 Ziele an dieser Übung. Das eine ist zu trainieren, seine Aufmerksamkeit auf positives Erleben oder Denken zu fokussieren. Und das andere ist, das Wissen, das daraus entsteht, zu nutzen, um in Momenten, in denen es vielleicht eher stressig ist, dass ich nämlich diese Wörter, die ich da entwickelt und gefunden habe für mich, wie so eine Art Seelenurlaub nutze. Und das ist jetzt so die Anwendung und Umsetzung. Zum Beispiel, Martins Frage war ja auch so ein bisschen, wie kann ich das so vielleicht auch im Coaching umsetzen? Das ist jetzt die Umsetzung. Nämlich, wenn Menschen, es gibt verschiedene Varianten, eine Variante ist, wenn Menschen so eine vielleicht etwas angespannte, anstrengende Zeit haben und so merken, das macht sie mental manchmal so etwas müde oder zweifelnd vielleicht auch so ein bisschen, das fängt so an, so ein bisschen zu nagen an einem, dass sie zum Beispiel morgens anfangen mit dem Alphabet von A bis F oder so und mittags gehen sie etwas weiter und nachmittags gehen sie wieder etwas weiter, bis sie abends bei Z angelangt sind, sodass sie den ganzen Tag so eine ABC-Reise machen, wissend, dass immer dann, wenn sie einen positiven Begriff denken, sie erstens ganz in ihrer Aufmerksamkeit auf diesen positiven Begriff und der Bedeutung davon sind und in dem Moment nicht gedanklich zum Beispiel bei dem, was so stressig ist oder was vielleicht belastend ist. Plus tatsächlich, da wir, und das habt ihr vorhin so schön benannt, weil nach dem Chat war das auch so eine Rückmeldung, dass so Bilder entstanden sind, Bewegungen so vorstellbar wurden. Und genau das ist das, was mit den Wörtern passiert. Wir denken Wörter, aber in Wirklichkeit verbildlichen wir sie, weil wir zu 80% in Bildern und Metaphern denken, in Anführungszeichen. Und indem wir aber genau das machen, sind auch so die sensorischen Aspekte, die mit diesem Bild verknüpft sind, genauso aktiviert. Das heißt, immer dann, wenn wir etwas denken, was für uns mit einer positiven Besetzung einhergeht oder zumindest neutral, dann rufen wir gleichzeitig auch die für uns damit verbundenen Eindrücke, sei das so körperlicher Natur oder auch emotionaler Natur, ab. Und das macht den, ich nenne das mal so Seelenurlaub aus. Eine andere Variante ist, dass ich vielleicht das zu mühselig finde, immer von A bis Z. Und dann gibt es manchmal Menschen, die sagen, ich merke, dass bestimmte Wörter für mich eine unglaubliche Wirkung haben. Ich merke, wie ihr das vorhin nach dem Chat auch hattet, dem Wasserfall-Chat, dass ich so eine Leichtigkeit in mir spüre oder was Positives in mir spüre, vielleicht, dass ein Lächeln mir ins Gesicht zaubert, wenn ich den Begriff hahaha mir bewusst sage. Und dann könnte eine Idee sein, gerade wenn Menschen so vielleicht sagen, ich habe so schwierige Gespräche, ich muss mich da irgendwie, ich muss für mich einen Weg finden, wie ich da nicht so währenddessen abkacke, sondern irgendwie es schaffe, so ein bisschen an mich zu glauben oder positiver drauf oder stark zu bleiben. So, ich brauche eine Stärkung, mental vor allem, dass ich nicht so mit Saboteuren da plötzlich so kämpfen muss. Und dann gibt es die Möglichkeit, auf so eine Taschenkarte, also wie so eine Visitenkarte, auf eine kleine Karte, die ich in die Hosentasche stecken kann, besonders die Begriffe zu schreiben, bei denen ich merke, dass sie mir eine besondere Kraft geben. Und die Aufgabe ist dann, genau, also regelmäßig diese Karte und die Begriffe sich bewusst zu sagen, innerlich zu lesen. Und in Situationen, in denen ich unter Druck und Stress gerate, genau das zu machen, in der Annahme, dass das mich für einen Augenblick stärken wird und für einen Augenblick mich mit einem positiven Ressourcenzustand praktisch in Kontakt bringt. Was man bei dieser Übung aber auch festgestellt hat, ist, dass, und das war das, was ich anfangs sagte, dass der Seligman eben festgestellt hat, wir können positives Denken trainieren. Ist genau nämlich das, dass man festgestellt hat, dass die Menschen, die diese Übung gemacht haben, gesagt haben, mir ist es mit der Zeit immer leichter gefallen, für einen bestimmten Buchstaben oder überhaupt für Buchstaben positiv besetzte Wörter zu finden. Und die haben zum Beispiel angefangen, auch ganz anders zuzuhören und sind vorbeigefahren, war irgendwo eine Reklame gestanden und die Reklame hat sie nicht interessiert, aber in dem Reklametext war vielleicht ein Wort, wo sie sagten, Rosen, ja Rosen ist ja einfach schön. Genau, das Rosen, R, wunderbar, ich habe wieder ein Wort für R. So dass also die selektive Wahrnehmung so in diese Richtung ging, dass sie eine besonders hohe Aufmerksamkeitsfähigkeit für positivere Begriffe hatten und sich damit auch tatsächlich im Alltag mehr stärken konnten, bis hin dazu, dass es zu so einer Sprachsensibilisierung kam, dass sie insgesamt bewusster damit umgegangen sind, wie Sprache wirkt. Also einmal ihre Gedanken, die sie versprachlichen, aber auch umgekehrt, wie bestimmte Begrifflichkeiten und Sprachformen, also Kommunikation anderer, auf sie wirkt. Und das wiederum ist in der Zeit, gerade aktuell, in der wir ja immer wieder, also was heißt aktuell, ist ja seit 10 Jahren ein großes Thema, dass wir so gerade auf der sprachlichen Ebene und der Kommunikationsebene so feststellen, dass wir so eine Verrohungstendenz wahrnehmen in der Gesellschaft. Und da kann eine solche Übung, so eine Idee sein, da so ein Stück weit für sich selber entgegenzuwirken. Das sind so die Ideen dieser Übung und deswegen ist es eine ABC-Übung, weil sie aber nur mindestens 4 Wochen lang jeden Tag angewandt den Effekt haben kann, dass ich mich darüber in Stresssituationen selbst regulieren kann und mir Atempausen und Ressourcenmomente selber quasi organisieren kann, was wir mit positiven Affirmationen gut können und gerne machen. In diesem Fall aber etwas ist, was jeder so ganz eigenständig für sich machen kann. Gibt es von eurer Seite her eine Frage dazu, zu dieser Übung? Oder dem, was ich gerade gesagt habe? Nadja?
Ist das für alle Situationen anwendbar oder gibt es bestimmte Anliegen, wo es vielleicht nicht so ganz hilfreich ist? Also beispielsweise, wenn Menschen sehr traumatisiert sind oder wenn Menschen schwer krank sind. Natürlich sind das Anliegen, mit denen Menschen vielleicht nicht unbedingt zu uns kommen, sondern in einen anderen Bereich gehen. Aber ich frage mich trotzdem, ne, wo... Also gibt es dann Grenzen von dieser Übung, also von Fällen, wo ich das anwenden kann oder nicht?
Nee, aber es ist wichtig, die Idee von Optimismus, dem Konzept von Optimismus im Kopf zu haben, nämlich Es geht nicht darum, etwas wegzumachen, sondern es geht eher darum, sich zwischendurch so Stärkungsinseln zu ermöglichen, um dann eine andere Voraussetzung vielleicht zu haben, unter dem Aspekt auch von Belastbarkeit, sich den Anliegen zu widmen, die einfach da anstehen, aber die ziemlich Kraft brauchen. Also es sollte nicht so verstanden werden, als würde man das so wegmachen oder so nach dem Motto, ach, denk mal so ein bisschen positiv, dann wird es dir schon besser gehen. So nach dem Motto, dann vergiss mal so das andere. Das ist ja auf keinen Fall die Idee. Die Idee ist, zu lernen, so ein Stück weit Selbststeuerung zu betreiben, Selbstregulation zu stärken, damit ich merken kann und selber so steuern kann, wenn mir etwas viel wird, dass ich mich innerlich so ein bisschen zurücknehmen kann, mich in Zustände mit Hilfe der Wörter bringen kann, die mich wieder stärken, um bessere Voraussetzungen zu schaffen, mich dann Schritt für Schritt wieder dem anzunähern, wofür ich auch die Kraft brauche. Das ist die Idee. Oder im günstigen Fall, wenn es nicht um so schwere Themen geht, dass ich einfach so einen Moment ein Stück weit ja mich einfach so gestärkt habe, weil ich vielleicht müde bin oder weil ich irgendwie so ein bisschen so Druck im Kopf habe oder mir irgendwas ein bisschen viel wird, damit ich mich dem dann wieder besser zuwenden kann und nicht so überflutet werde zum Beispiel. Genau. Ja, danke Nadja für die Frage. Und Martin?
Also was ich jetzt verstehe ist, korrigiere mich, wenn das irgendwie jetzt falsch aufgefasst wurde, ist, im Systemischen sagt man ja auch bei dieser Wunderfrage zum Beispiel, nutzt man die Möglichkeit, dass wenn wir uns etwas vorstellen, dass diese Vorstellung positive Gefühle hervorhebt, weil wir nicht unterscheiden können, ob das jetzt tatsächlich war oder auch nur eine Vorstellung ist. Und das Gleiche macht man jetzt quasi mit der Vergangenheit, indem man dann Wörter hat, ruft positive Erlebnisse damit hervor und kommt auch in dieses positive Erleben rein. Ne? Habe ich so richtig verstanden?
Mhm.
Mhm. Okay. Und dann ist das im Prinzip aber auch eine Übung, die kann ich nicht nur einmal machen, sondern ich muss sie, glaube ich, über einen gewissen Zeitraum machen, ne, damit wirklich eine Routine auch kommt.
Genau, also ich könnte sie einmalig machen und dann könnte man, wie ihr das vorhin bei dem Wasserfall-Chat hattet, einfach den Effekt wahrnehmen. Und in dem Moment ist das vielleicht erstmal stärkend. Wenn ich aber die Selbstregulationsfähigkeit der Klienten fördern möchte, dann und den Eindruck habe, das wäre gut, wenn die was für sich an der Hand haben, was sie in Momenten für sich nutzbar machen können und die Selbstwirksamkeit kann damit auch gestärkt werden, dann würde ich sie dazu einladen, das wirklich ein Stück weit zu trainieren.
Mhm.
Und dann kann man das auch vertiefen und ein bisschen gucken, gibt es wirklich möglicherweise Begrifflichkeiten, die eine besonders positive Wirkkraft haben. Das kann man ja auch ein bisschen gucken, woran das vielleicht liegt, womit das zu tun hat. Es hat nicht immer was mit Situationen zu tun, die so in der Vergangenheit waren, die positiv waren, sondern es gibt manchmal tatsächlich Begrifflichkeiten, die eine ausgesprochen positive Wirkkraft haben. Das kann auch viel mit Möglichkeitskonstruktionen zu tun haben, die in dem Moment so verbildlicht werden und eine Stärkung bedeuten können. Ja, danke, Martin. Mhm. Und Gabriele?
Ja, mich interessiert nochmal die Einbindung von der Übung, weil ich nehme an, das muss eingebunden sein in ein Coaching. Weil es ist ja so ähnlich, wie sich mit Bildern zum Beispiel zu primen, ne, oder mit und über Bilder, da kann man, oder Metaphern, da kann man sehr gut mit Menschen arbeiten. Aber jetzt mit so Begriffen, indem ich so eine Aufgabe gebe, wie viel Vorlauf braucht das, bevor Menschen das verstehen und auch wirklich das dann machen? Und oder führst du sie einfach rein und in der Erwartung, dass sie auf jeden Fall profitieren?
Also ich lasse sie ausprobieren, wie ihr das vorhin mit dem Chat gemacht habt, mit dem Wasserfall-Chat und einfach die Wirkung erstmal von bestimmten, indem sie es machen. Wie war das? Haben sie Wörter gefunden zum Beispiel? Welchen Charakter haben die vielleicht? Welche Bedeutung haben die? Wie fühlen sie sich jetzt, nachdem sie einfach mal so 5 Buchstaben bestückt haben mit Begrifflichkeiten? Und dann kann das schon sein, ist nicht generell so, aber es kann schon sein, dass ich dann durchaus erkläre, dass wir Menschen zwar denken, dass wir Begriffe denken, aber dass wir in Wirklichkeit zu 80% sie eben verbildlichen. Und das, um zu erklären, dass wir eben nicht, auch wenn wir denken, dass wir nur einfach denken, wir in Wirklichkeit den Begriff erleben. Und dass das etwas ist wie so ein kleiner Urlaub, wo wir uns stärken können im Alltag, der manchmal viel von uns abverlangt. Und dass es ein mentales Training ist. Und es ist nie eine Sache für alle. So das Passende, mag durchaus Menschen geben, die da so ein bisschen skeptisch sind. Aber selbst die, die es sind, ich habe bei immer manchen auch erlebt, dass die es wirklich einfach geübt haben und beobachtet haben, was das für einen Effekt hat. Und man kann sich auf jeden Fall nicht schaden mit diesem Wortspiel sozusagen. Und viele beobachten tatsächlich eine Veränderung mit der Zeit.
Und du stellst es vor und dann überlässt du es den Menschen, ob sie es weiter praktizieren wollen, ob sie was
erleben. Genau. Und dann frage ich eher so, also ob sie da so ein bisschen am Ball geblieben sind oder ob sie Lieblingsbegriffe gefunden haben oder ob ihnen der, ob sie Wörter entdeckt haben, die eine besondere Wirkkraft haben und woran sie diese Wirkung gemerkt haben. Und ja, und dann kommt entweder, ja, ach Gott, das habe ich ganz vergessen. Ach ja, stimmt, da haben wir, nee, war ich irgendwie ganz woanders so. Und manche sagen, ja, es hat mich nochmal so ein bisschen beschäftigt.
Okay, danke.
Ja.
Ich muss mal weitermachen, darf ich kurz?
Ja.
Ja. Hi, ouch. Bevor Daria, Elisa und Nadja nochmal dran sind, ich gucke gerade auf die Uhr und ich weiß, viele gehen dann direkt um 8. Ich möchte zwei Dinge sagen. Also zum einen, wir werden nochmal die PowerPoint noch reinschicken. Wenn ihr jetzt schon los müsst, geht da gerne in die Event-Hub-Gruppe im Systemischen Club. Da posten wir das Ganze nochmal. Da könnt ihr alles nochmal einsehen, auch von den anderen Events. Wollte ich nur als Info rausschicken. Ich schicke auch gleich nochmal einen kleinen Feedbackbogen, damit wir das auch mitnehmen können fürs nächste Mal. Und was ich euch unbedingt sagen möchte, weil es tatsächlich das letzte Mal ist, tut mir leid, und dann darfst du wieder hier. Es ist dieses Wochenende ist Umgang mit Klientenzuständen, Geschickt und Klagende. Und das wird das letzte Mal kostenfrei sein. Also für die Leute, die jetzt da nochmal mit dabei sein wollen. Wir arbeiten da auch nochmal mit anderen Instituten. Da werdet ihr auch nochmal einen viel größeren Austausch haben. Also das ist das letzte Mal kostenfrei. Ab dann arbeiten wir daran, dass wir das und vielleicht ein paar andere Events auch anrechnungsfähig machen für euch, dass ihr dann hier zum Beispiel dabei sein könnt und dann eben auch für Weiterbildung das anrechnen lassen könnt. Aber damit einhergehend muss es halt was kosten, leider. Deswegen letzte Chance ist dieses Wochenende Umgang mit klagenden Zuständen. Wollte ich nur mal kurz einstreuen. Ihr dürft jetzt gerne wieder weitermachen und Dankeschön.
Ja, danke, Kevin. Und Daria?
Okay, meine Frage ist, du hast gesagt vier Wochen lang. Sollen das jedes Mal neue Wörter sein?
Nein.
Oder ist es okay, dass auch, es immer die gleichen sind?
Danke. Das genau. Also das ist auch so. Also es soll kein Leistungsstress kommen von wegen, ach Gott, jetzt habe ich schon 10-mal irgendwie zu A. Was kann ich denn noch so finden? Also das, manchmal ist das so, dass wirklich die gleichen Wörter kommen. Das sind das vielleicht einfach die, die da eine besondere Wirkkraft haben. Manche machen die Erfahrung, je regelmäßiger sie mit bestimmten Buchstaben beschäftigt sind, desto mehr Wörter finden sie auch. Beides ist okay.
Danke.
Ja. Elisa.
Ich habe mich gerade gefragt, ob man diese Übung dahingehend variieren kann, dass man zum Beispiel in der Paarberatung sagt, nennen Sie mir die Wörter von A bis F, die irgendwie Ihren Partner positiv beschreiben oder so. Gibt es da so Variationen in dieser?
Ja, kann man gerne machen. Ja. Also wann immer ihr positiv besetzte, weil es immer eher mit eben diese Verknüpfung gibt zum Erleben, Wörter sucht, wunderbar. Es kann auf keinen Fall schädlich sein.
Okay, danke.
Ja, ist eine schöne Idee. Ich habe das auch mal, ich habe eine Zeit lang in der Flüchtlingshilfe gearbeitet und da waren viele Menschen, die ja eben auch erstmal die deutsche Sprache zum Beispiel gelernt haben Und die haben einfach am Beispiel von Obst und Gemüse, was sie gerade gelernt haben, einfach das, was ihnen schmeckt und was mit einem bestimmten Buchstaben anfing, gesammelt. Also was jetzt einfach so eine ganz andere, nochmal eine ganz andere Wortwelt bedeutet, ne, woher so die Begriffe kommen. Also da ist, da kann man einfach gucken und manchmal brauchen Menschen ein bisschen Unterstützung da drin und manche Menschen haben da, sind da sehr eigenständig easy unterwegs. Genau. Und Nadja?
Ja, meine Frage ist, was ist, wenn ein Mensch in einer schwierigen Situation ist und vielleicht negativ ja, angestellt ist und da fehlen vielleicht negative Wörter ein. Also soll die Übung eher dazu dienen, ja, sich an positive Wörter zu erinnern oder an Assoziationen. Entschuldigung, bei mir wird das laut gerade. Mein Sohn will nicht schlafen, falls es zu laut wird. Ja, also das ist so die Frage, was ist, wenn, soll ich von vornherein sagen, eher in positive Richtung oder einfach alles, was in den Kopf, durch den Kopf geht.
Genau, es geht schon bei der Übung darum, neutral besetzte. Das ist manchmal eher möglich als positiv, neutral besetzte Begriffe zu finden. Nicht die negativen abzurufen, weil dann ist auch entsprechend das Negativerleben dabei. Es ist ja okay, darüber zu sprechen, was jetzt da so gerade beschäftigt. Was du aber ansprichst, ist tatsächlich etwas, was passieren kann. Nämlich, dass Menschen, die so geflutet sind mit belastenden und negativen Gedanken, die sind nicht in der Lage, positive Gedanken abzurufen. Und da kann es sein, dass es entweder so eine Unterstützung braucht, also dass man so Vorschläge macht, dass man so Bereiche vielleicht zum Beispiel Urlaubsländer, Musikrichtungen, also irgendwas, gibt es etwas, was Sie mit was Neutralem erleben verbinden oder vielleicht in der Vergangenheit mal mit was Positivem erlebt haben. So, wenn das nicht möglich ist, dann ist das nicht in dem Moment eine passende Übung. Ich habe das selber mal erlebt, also ich tue mich sehr leicht mit so, ich spiele gern so mit Sprache und Wörtern rum. Und ich hatte mal die Situation, dass ich Sozialarbeiter supervidiert habe, die mit Geflüchteten gearbeitet haben. Und da war so eine Supervision, wo die so ein Stück weit sich so Luft gemacht haben, dass sie von sehr viel schrecklichen Erfahrungen berichtet bekommen haben und die Bilder im Kopf hatten. Und die Bilder wurden alle so ausgesprochen und wir haben das dann, ich glaube, so für die Teilnehmer zu einem guten Abschluss gebracht. Nur ich ging ins Auto und merkte dann so im Auto so, die Bilder, die waren so noch, bei mir waren sie noch im Kopf. Und dann habe ich gedacht, Erika, bist du schlau, bevor du jetzt so losfährst, ruf dir mal positiv als Ausgleich positive Begriffe ab und es ging nicht. Also ich hatte plötzlich so Atombombe, Bombenanschlag, Chemieunfall, Drama, solche Sachen. Und dann habe ich wirklich so Stopp gemacht, habe gedacht, Mist, ne? Ja, dann habe ich gedacht, ja, genau so ist das, wenn man so geflutet ist, ne, mit so eher negativen Gedanken und Erleben. Und dann, und das war das Gute, dann habe ich mich sehr konzentriert und gesagt, okay, aber was hast du denn da gehabt bei A? Sonst. Und dann habe ich mir das wachgerufen, was ich in meiner Liste sozusagen hatte und habe tatsächlich gemerkt, dass ich mit, also so mein Aufregungspotenzial runterging. Und dann erst bin ich losgefahren. Aber ich fand das ganz spannend, mal so zu sehen, was so im Kopf passiert und was mit der Aufmerksamkeitsfokussierung auch passiert, wenn da wirklich so toxische Energie im Kopf ist. Ja. Also diese Aufgabe kann eine Überforderung sein für manche Menschen in bestimmten Zuständen. Aber sie kann, wenn es ihnen besser geht, ein super Training sein, dass, wenn sie mal in einen solchen Zustand kommen, sie dann sich ein Stück weit helfen können. Ja. Okay. Wow, keine Hand mehr oben. Kevin, ich hatte den Kevin gebeten, etwas in den Chat zu stellen, was wir jetzt nicht gemacht haben, aber was ihr so im Nachgang mal so ausprobieren könnt. Und zwar hat die kognitive Verhaltenstherapie, hat sich ja sehr viel damit beschäftigt, Gedanken zu beobachten und in Bezug auf Funktionalität und Dysfunktionalität auch zu erforschen. Und es ist einfach so ein ganz einfaches Blatt, das euch dazu einladen darf, in Bezug auf positive Situationen, aber vielleicht auch im Vergleich zu, wie ist das eigentlich in stressigen Situationen mal zu beobachten. Gibt es da so einen bestimmten Gedanken, der mir da direkt so durch den Kopf geht? Und welche Auswirkungen hat dieser Gedanke zum Beispiel auf mein Körpererleben oder auf mein emotionales Erleben? Und zu welchem Verhalten lädt mich vielleicht dieser Gedanke ein? Wenn es euch interessiert, könnt ihr das einfach so im Nachgang mal ausprobieren. Und das im Übrigen, vielleicht nochmal an Martin gerichtet, ist ein Arbeitsblatt, was ganz gut, was man auch ganz gut so geben kann. Und auch einfach so, um so ein Stück weit so die Wahrnehmung zu sensibilisieren in Bezug so auf Wirkmechanismen, wie reagiere ich spontan, mental in bestimmten Situationen auf die Situation und was bewirkt wiederum dieser eine Gedanke, um so die Kraft von Gedanken im positiven wie aber auch im belastenden Sinne ein Stück weit bewusster werden zu lassen. Okay, wow. Also, jetzt habe ich das hier zum ersten. Ich sehe euch ja alle vor einem riesen Bildschirm und ihr seid immer noch da. Ich danke euch für euer Interesse. Ihr werdet das noch nachlesen können und würde gerne einfach so noch 2-3 Minuten einfach, gibt's noch eine Frage? Gibt's irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Gibt's irgendetwas, was ihr noch gerade braucht, um in einen bestimmt wohlverdienten Feierabend gehen zu können? Wie geht ihr raus? Genau, vielleicht können wir das machen. Ihr könntet vielleicht mal diese Reaktionsdinger da unten tasten mal nehmen. Christian hat noch die Hand gehoben.
Ja, ich wollte noch mal sagen, diese ABC-Methode bringt einen ja auch aus den Strukturen raus, die ja jeder hat, also die so fest in einem drin sind, diese Denkmuster. Mhm. Bedeutet, man kommt dann mal oder man wirkt ein bisschen dagegen.
Ja, genau.
Bewusst. Ja. Und dann können einen vielleicht, wenn man das ist ja wie ein Training, so Gedanken nicht immer übermannen oder die, sag ich mal, wie heißt das Wort, die Macht über einen übernehmen. Ja. Ja, genau. Also, dass man die wegdrückt. Ja. Weil es gibt ja Situationen, da sind die Gedanken halt negativ oder wie auch immer durch die Situation entstanden. Und da kann man nicht so schnell weg von der Emotion oder von dem Gefühl, was in einem entsteht. Genau. Ja. Und man kann das ja auch bei sich selber anwenden, nicht nur bei irgendwelchen Klienten oder sonst wie.
Nein, ja, ja, auf jeden genau. Fall. Genau.
Das ist ein super Training bestimmt. Und wenn man das oft übt, kann man dann immer schneller weg von diesem. Ja, also ich zum Beispiel, wenn ich in Situationen komme, dann bleibt man halt vielleicht zu lange im Kopf an diesen Situationen hängen, so zum Beispiel, ja.
Ja.
Um dagegen zu wirken.
Ja, genau. Und es verbietet nicht, wieder zu den anderen Sachen zurückkehren zu dürfen, aber ich komme dann vielleicht mit etwas mehr Energie oder Kraft oder Gelassenheit oder Ruhe zurück.
Ja. Um es kurz auszudrücken, man schwächt vielleicht diese Struktur, die einen eher belastet oder eher nach unten zieht durch diese Einwirkung.
Ja, genau. Ja, danke, Christian. Ja,
ich danke dir. Also danke, super Ding.
Und danke euch allen auch. Ich habe so einige Rückmeldungen gerade gesehen und mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem Zusammenhang wieder. Wir werden so beim Thema Resilienz dranbleiben und ob mal wieder was Praktisches machen, weitere Podcasts machen und würde mich sehr freuen, wenn ich euch dann da wieder treffen kann. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
Lieben Dank und schönen Abend. Tschüss.
Danke. Tschüss.